Herzlich willkommen, Frau Dr. Herzog, Leiterin der Transplantationsmedizin in Würzburg. Wir wollen heute über das Thema Transplantation, Spenderorgane reden, letztlich angestoßen durch die Initiative mehrerer Bundestagsabgeordneter, fraktionsübergreifend neu über das Thema zu reden, nachdem es im Jahr 2020 schon mal diskutiert wurde und damals der Bundestag aber entschieden hat, dass man an der erweiterten Zustimmungslösung festhalten will. Das Thema ist aktuell und wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind.
Frau Herzog, was uns zum Einstieg interessiert, wie würden Sie denn die aktuelle Situation der Organspende in Deutschland derzeit beschreiben? Laut Statistik sind es 8.400 Menschen, die auf der Warteliste sind und irgendein lebenswichtiges Organ erhoffen zu bekommen.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ja, die Situation, die ist natürlich weiterhin katastrophal, wie Sie sagen. Es sind fast 9.000 Patienten auf der Warteliste. Demgegenüber stehen 2.500 Transplantationen, nicht ganz in Deutschland. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Entspricht zwischen 850 und 950 Spendern im Jahr. Und das heißt nicht nur, dass die Leute warten, lange warten, teilweise über 10 Jahre auf ein Organ. Das heißt auch, dass irgendwie 20% der Patienten auf der Warteliste versterben, bevor sie überhaupt irgendwas bekommen. Mhm. Und ja, dann gibt es natürlich Organe, wo das schneller geht. Das heißt, wenn man auf eine Herztransplantation wartet, ist das auch eine wahnsinnig belastende Situation für die Patienten. Sie müssen sich vorstellen, wenn sie schwer herzkrank sind, eben mal so in den ersten Stock laufen. Das können sie nicht mehr. Ja. Sie haben zu tun, dass sie irgendwie noch von A nach B laufen können, ohne dass ihnen die Luft wegbleibt, dass sie wirklich Todesangst bekommen, Brustschmerzen, wirklich Angst, reell begründete Angst zu sterben. Und diese Patienten, die leben dann die meiste Zeit auf einer Intensivstation, sind am Monitoren angeschlossen, weil die haben ein hohes Risiko für tödliche Herzrhythmusstörungen. Und teilweise sind es 3-4 Monate, die die auch in so einer Station an einem Monitor leben, bis sie eine Herztransplantation bekommen können. Also es ist schon auch wirklich wahnsinnig belastend und es ist lebensgefährlich für die Menschen.
Aber zumindest von der Bilanz oder von der Gegenüberstellung Spenderorgane und Wartende ist es doch bei Herz und anderen Organen doch deutlich günstiger als bei Nieren. Die Belastung, die Sie angesprochen haben, völlig unbenommen. In die Situation möchte keiner von uns kommen.
Die Bilanz ist natürlich ein bisschen besser. Sie müssen natürlich auch überlegen, je nachdem, wie dringlich das Ganze ist. Wenn man sich zum Beispiel bei Lebern das Ganze anschaut, wenn sie noch eine einigermaßen gute Leberfunktion haben, dann können sie 5-6 Jahre warten, ist kein Problem. Nur wenn irgendein Ereignis passiert und diese ganze Situation kippt, dann wird es auf einmal ganz schnell ganz lebensbedrohlich. Dann kann es unter Umständen um wenige Tage gehen, manchmal sogar um Stunden. Und wenn sie dann kein Angebot bekommen, dann versterben sie einfach. Mhm. Da ergibt sich die Wartezeit einfach aus dem Krankheitszustand. Und gerade bei Leber ist auch irgendwann ein Punkt erreicht, wenn man dieses Fenster nicht erwischt, wo die Menschen einfach zu krank sind. Man kann sie nicht mehr operieren und dann ist der Tod gewiss.
Wie viele Menschen im Einzugsgebiet der Uniklinik Würzburg stehen denn in etwa auf der Warteliste?
Also unsere aktuelle Warteliste, die umfasst so mit allem drum und dran um die 320 Patienten. Und das ist natürlich gemischt. Die meisten davon sind im Status T. Das heißt, dass die aktiv auch warten, dass ihnen jetzt ein Organ angeboten wird. Ein Teil der Patienten ist im Status NT. Das sind vielleicht insgesamt 40 oder 50.
Das heißt NT?
Der NT bedeutet, dass der Patient als nicht transplantabel gewertet wird. Und das Häufigste ist ganz profan, dass man mal in Urlaub fährt, wenn man es denn noch kann vom Gesundheitszustand. Aber es ist halt auch, wenn ein Patient zum Beispiel dringend ein Organ benötigt und hat akut ein anderes Problem, also eine schwere Infektion oder irgendwas dergleichen oder muss sich einer Operation unterziehen, dann würde man den natürlich in diesem Moment nicht transplantieren, weil man den sonst noch mehr gefährdet. Und dann kann es sein, dass er dann in dem Moment wird der NT gesetzt und dann kriegt er überhaupt keine Organangebote. Mhm. Das kann auch sein, dass man wegen einfach einer Infektion nicht transplantiert werden kann, bis man das überstanden hat. Und viele überstehen sowas dann halt eben nicht.
Und wie viele Organe werden bei Ihnen transplantiert?
Also das Häufigste, was wir machen, sind Nieren. Wir transplantieren im Jahr zwischen 30 und 50 Nieren und ein Drittel davon eben über den Modus Lebensspende. Das heißt, das kann ja, wie sagt der Gesetzestext, so sperrig, man muss in offensichtlicher Weise miteinander verbunden sein. Das heißt, es müssen nicht unbedingt Geschwister oder Eltern oder Kinder sein. Es können auch enge Freunde sein. Das muss natürlich, wird das alles vorher ausgiebig getestet, ob das wirklich so ist. Also ein Drittel davon machen wir über diesen Modus. Das können wir auch über die Blutgruppe hinweg. Das erweitert natürlich nochmal den Spenderpool. Und wir machen im Jahr so zwischen 20 und 30 Lebern.
Aber so private Verabredungen, wie es in den USA gibt, dass man sucht sich einen Spender und geht mit dem quasi in die Uniklinik und bittet um den Vollzug, das ist in Deutschland nicht zulässig.
Das ist in Deutschland unmöglich, weil einfach dieser Gesetzestext ganz klar formuliert, dass man in offensichtlicher Weise miteinander verbunden sein muss. Und so eine Lebensspendenabklärung neben dem medizinischen und gesundheitlichen dauert 3 bis 6 Monate. Und das sind auch sowohl von Spender und Empfänger einzeln als auch gemeinsame psychologische Termine notwendig. Da wird es beurteilt, inwieweit die Verbundenheit ist. Und danach wird es nochmal von einem unabhängigen Gremium, wo auch wieder ein Psychologe beteiligt ist, getestet, ob das alles wirklich so sicher ist, ob man da wirklich erkennen kann, dass das aus reinem Altruismus passiert und dass das auch beide wirklich wollen. Oft ist es ja so, dass es vielleicht der Empfänger auch gar nicht will. Das beruht in Deutschland auf absoluter Freiwilligkeit und man muss in irgendeiner Weise miteinander verbunden sein.
Okay. Und das ist auch das Richtige, die richtige Basis dafür, dass es tatsächlich diese Verbindung gibt und der Altruismus, oder?
Ja, also ich sehe das schon durchaus klar. Die Amerikaner erweitern dadurch ihren Spenderpool drastisch. Da kann man ja auch völlig ungerichtet, wenn man sagt, ich möchte jetzt der Gesellschaft was zurückgeben, kann man völlig altruistisch einfach irgendwem eine Niere spenden. Mhm. Also man weiß ja auch, muss man ganz klar sagen, seit 10 Jahren erst so wirklich, dass natürlich kann man mit einer Niere sehr gut leben, aber es sind doch gewisse Restrisiken für den Spender. Und je jünger der Spender ist, je mehr Lebenszeit der noch irgendwie benötigt, desto höher ist natürlich das Risiko, dass er vielleicht selber mal Bluthochdruck bekommt oder dass er selber Nierenprobleme bekommt und dergleichen. Und dementsprechend ist man natürlich wahnsinnig stringent bei der Auswahl der Spender. Das müssen topgesunde Menschen sein. Da darf überhaupt nichts dran sein. Also kein Bluthochdruck, kein Diabetes.
Zum Eigenschutz.
Zum Eigenschutz, selbstverständlich. Und das ist halt, in USA wird natürlich auch darauf geguckt, aber da kann man natürlich auch spenden ohne Not. Man hat ja in dem Moment, hat bei uns in Deutschland der Spender ja die klare Not, er möchte seinem Partner, seinem Kind, seinem Elternteil, wem auch immer, seiner besten Freundin einfach helfen, dass sie nicht für immer an der Dialyse bleiben muss.
Und nicht zu vergessen, ist ja auch ein Geschäftsmodell, ne?
Ja. Gegebenenfalls, wenn diese Aspekte nicht zählen.
Ist ja häufig auch zu lesen. Also, dass möglicherweise die Spende dann gelegentlich nicht freiwillig ist, sondern gegen ein entsprechendes Entgelt dann getätigt wird.
Das versucht man, also in Deutschland ist das de facto nicht möglich, eben weil diese Gesetzesvorlagen, die sind so wahnsinnig.
Aber ich meinte jetzt in Ländern, die etwas legerer mit dieser Frage umgehen.
In den USA ist es natürlich, man weiß es nicht, offiziell ist es da natürlich auch nicht so. Da wird natürlich auch ganz klar geguckt, dass das schon aus Altruismus irgendwo passiert und dass auch nicht jetzt jemand, der ungerichtet spendet, dann auf einmal einen größeren Batzen Geld auf dem Konto hat und man weiß gar nicht, warum. Also, und da geht es ja auch ganz klar nach einer Warteliste, da kann man ja auch schwer sagen, gerade bei diesen ungerichteten Spenden.
Wie steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? Es ist bundesweit organisiert, das Thema Organspende und Organempfang. Wie steht es im Vergleich in Europa?
Also wir sind in Europa mit eins der größten Schlusslichter, das muss man ganz klar sagen. Wir haben, also man berechnet Spendebereitschaft oder wie viele Spender es tatsächlich gibt, die werden immer so berechnet auf die Millionen Einwohner. Und da liegen wir in Deutschland bei 10, in Spanien liegen wir bei 25, in Ungarn liegen wir bei 15 bis 20. Also wir sind in Deutschland da absolutes Schlusslicht.
Woran liegt das?
Zum einen, gut, viele Länder außenrum, bis auf ein paar wenige, die haben natürlich schon mal eine Widerspruchslösung. Das heißt, jeder hat sich irgendwo im Laufe seiner Zeit mal mit dem Thema auseinandergesetzt oder auch nicht. Oder es ist einfach gesellschaftlich dann so normal, wie bei uns, wenn man gefragt wird, sind Sie privat oder Kasse, dass ich sage privat oder Kasse, ist da einfach die Frage, sind Sie Organspender, ja, oder haben Sie das widerrufen? Und wenn man es nicht widerrufen hat, dann ist man potenziell Organspender. Beispiel Österreich zum Beispiel, genau, da ist es so. Das Zweite ist, da gibt es noch ein paar andere Modi. Bei uns muss ja zum Beispiel ganz klar nachgewiesen, also die Grundvoraussetzung für eine Organspende ist der Hirntod, so auf was mal so lapidar formuliert, eigentlich heißt es ja, der vollständige und unumkehrbare Ausfall der gesamten Hirnfunktion. Mhm. Das heißt, man muss in einem Zeitraum von, je nach Grunderkrankung, 24 bis 72 Stunden, müssen zwei unabhängige Ärzte voneinander nachweisen, dass dieses Gehirn überhaupt keine Funktion mehr hat. Und das ist in anderen Ländern, kann man zum Beispiel auch spenden, wenn man den Herztod erlitten hat. Also dann ist es so, wenn ein Herzstillstand eintritt und natürlich wird dann ganz normal reanimiert und es wird alles gemacht, aber man merkt ja oft bei der Reanimation, dass das aussichtslos ist, dass der Patient auch nach einer Dreiviertelstunde, nach einer Stunde oder nach eineinhalb Stunden manchmal, ist ja nicht so selten, eine Reanimation ist ja nicht wie im Fernsehen, dass da einer Herzdruckmassage macht und dann sagt, es ist hoffnungslos und dann wird ja wirklich zwei Stunden alles gemacht. Und in anderen Ländern ist es dann so, wenn man merkt, es wird nichts, dann sagt man gut, okay, dann ist es, wenn das ein potenzieller Organspender ist, dann wird eine gewisse Zeit, 5 oder 10 Minuten abgewartet, ob wirklich keine Herzaktion mehr eintritt und dann ist eine Organspende möglich. Das gibt es zum Beispiel in Deutschland nicht.
Wäre die Anwendung des, Anführungszeichen, Herztodmodells, würde uns das in Deutschland weiterhelfen?
Ja, also da brauchen Sie natürlich eine gewisse Logistik für. Ich denke mal, das wird in Deutschland nicht ein Ding geben, das auf einmal dazu führt, dass wir wie in Spanien ähnlich viele Spender haben. Aber es sind halt viele Bausteine und dementsprechend denke ich, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, nach Herztod zu sagen, dass man einfach mehr Spender, wenn der Mensch sich denn dazu bereit erklärt hat, eben nach seinem Herztod rekrutieren kann und anderen Menschen damit eben helfen kann.
Wir haben schon angefangen, über die Situation in anderen Ländern zu reden. Einige Länder haben Widerspruchslösungen. Jetzt wird es in Deutschland neu diskutiert. Halten Sie das Thema oder würde das Modell der Widerspruchslösung auch erweitert, würde das die Situation verbessern?
Also wie gesagt, ich denke, dass es nicht ein Faktor sein wird, der auf einmal alles herumreißt. Ich denke, das wird schon die Kombination aus mehreren sein. Also die Holländer haben ja zum Beispiel vor einigen Jahren die Widerspruchslösung eingeführt. Und das hat denen schon mehr Spender gebracht, aber jetzt nicht wahnsinnig viel mehr. Aber man muss dazu sagen, die hatten vorher schon viel mehr als wir. Und die haben natürlich auch diese Dinge wie Spende nach Herztod. In Holland können sie zum Beispiel einen assistierten Suizid machen. Da können sie danach auch spenden. Das sind Dinge, die sind in Deutschland natürlich undenkbar. Aber das sind sehr, sehr viele Stellschrauben. Und ich denke, dass eben auch die Widerspruchslösung und Spende nach Herztod und vielleicht die Crossover-Spende, wo man sagt, man kann bei einer Lebensspende diese offensichtliche Verbundenheit, also nicht umgehen, sondern dass man sagt, man hat jeweils ein Spender- und Empfängerpaar, aber Spender 1 passt nicht auf Empfänger 1 und Spender 2 passt nicht auf Empfänger 2. Und dann sagt man einfach, Spender 1 und Empfänger 2, die kennen sich zwar überhaupt nicht, aber die würden passen und dann tauscht man das quasi aus. Das sind alles so kleine Bausteine und ich denke, in der Gesamtheit könnte man da in Deutschland schon was erreichen, aber wovon ich wirklich überzeugt bin, ist, das ist einfach eine Frage des Mindsets der Gesellschaft. Wenn Organspende in der Gesellschaft anerkannt ist, und das ist es in Spanien und das ist es in den USA, da ist es ganz normal, dass man Organe spendet. Und sobald es in der Gesellschaft ankommt, werden sie automatisch mehr Spender haben, weil sich die Leute einfach mehr damit befassen.
Also brauchen wir die Widerspruchsregelung eigentlich gar nicht, sondern noch mehr Aufklärung, noch mehr ein Klima in diesem Land schaffen, das positiv für Organtransplantation ist.
Naja, ich sage im Gegenteil. Das hat man schon damals, 2020, ganz deutlich gesehen, als es das erste Mal um die Widerspruchslösung ging, haben die Leute sich damit auseinandergesetzt. Mhm. Davor hatten 30% der Menschen hatten Organspendeausweis. Nach dieser ganzen Diskussion, auch wenn viele rumgeschrien haben, auf keinen Fall, das ist ja jedermanns ganz persönliche Meinung. Und danach hatten auf einmal fast 50% einen Organspendeausweis. Allein diese Tatsache, dass man gesamtgesellschaftlich das Ganze thematisiert, enttabuisiert und drüber nachdenkt, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und da hilft natürlich eine Widerspruchslösung, die hilft dazu.
Aber es nimmt natürlich, das ist ja auch der Hauptkritikpunkt, das ist eine ganz persönliche Entscheidung, die gegebenenfalls mit der Erweiterung von Verwandten getroffen werden kann, von Angehörigen. Aber es nimmt einem die unmittelbare Entscheidung und gerade diese Frage, so wird ja in der Regel argumentiert, ist eine ganz persönliche und die kann man nicht durch, ich habe mich rechtzeitig widersprochen, ich habe mich nicht drum gekümmert, ersetzen.
Ja, die Entscheidung nimmt sie natürlich nicht. Sie können natürlich das widerrufen, wenn so dran gelegen ist. Sie müssen es nur irgendwann tun. Und es ist ja jetzt schon so, und ich denke, mit einer Widerspruchslösung wäre es an sich genauso, nur andersrum. Jetzt ist es ja so, auch wenn Sie nichts schriftlich fixiert haben, wenn im Falle eines Falles Ihre Angehörigen sagen, der wollte auf keinen Fall oder der wollte das unbedingt, dann wird das nach dem mutmaßlichen Willen eben ausgeführt. Und so wird es mit einer Widerspruchslösung auch sein, wenn Sie da irgendwo in diese Situation, und es ist ja wahnsinnig unwahrscheinlich, dass Sie tatsächlich in so eine Situation kommen, wo Sie den Hirntod erleiden bei an sich in Anführungszeichen relativ guter körperlicher Gesundheit, dann wird es immer noch so sein, auch bei einer Widerspruchslösung, wenn Ihre Angehörigen sagen, um Gottes Willen, der wollte das auf keinen Fall, dann wird da nichts passieren. Muss man sich keine Gedanken machen. Ist also die Kommunikation auch wichtig.
Das heißt, der Schlüssel ist eigentlich die Erweiterung von der entsprechenden gesetzlichen Lösung, dass jeweils die Angehörigen, Anführungszeichen, das letzte Wort haben?
Ja, das haben die sowieso. Ja. Aber wenn man sagt, als Angehöriger fühlt man sich damit überfordert, man möchte diese Entscheidung nicht treffen und man hat es nie formuliert, ist natürlich eine Widerspruchslösung schon so, dass potenziell man einen Spender rekrutieren kann. Und auch wenn da vorher nichts festgelegt wurde, man nimmt denen ja in dem Moment auch den Druck, dass sie das entscheiden müssen, weil wenn gesetzlich festgelegt ist, prinzipiell ist jeder Organspender und es ist ja dann nicht so, dass dann nichts gemacht wird und diese ganzen Ängste, das ist ja ein sehr seltener Fall, dass das so eintritt nach den deutschen Vorgaben, aber wenn es denn so wäre, ist jeder Organspender, dann muss man sich da auch als Angehöriger nimmer irgendwie, hat man diesen Stress nimmer und diesen Druck, dass man irgendwie einfach entscheiden muss für jemand anderen.
Was sagen Sie denn Menschen, die zu Ihnen kommen und die automatische Zustimmung für ethisch problematisch halten?
Ja gut, da gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo man sagen muss, da werden Sie auch nicht unbedingt, es ist ja nicht die automatische Zustimmung.
Eine Stillschweigende.
Es ist ja eigentlich, ja, Stillschweigen, das muss man ja nicht. Man kann sich ja jederzeit äußern. Es ist allein ein Organspenderegister. Sie können einen Ausweis, den Sie überall kriegen, den schickt Ihnen die Kasse alle drei Jahre zu. Sie können Ihrer Verwandtschaft sagen, um Himmels Willen, ich bloß nicht. Okay. Das können Sie alles machen. Es ist ja nicht so, dass Schweigen gleich Zustimmung ist. Man muss ja nicht schweigen. Und die wenigsten schweigen ja, was dieses Thema eben betrifft, wenn man es denn mal in die Gesellschaft mehr tragen würde.
Ich folge Ihnen, dass, wenn man sich damit beschäftigt, ist das Schweigen oder das Nichtschweigen ist eine Äußerung. Was ist mit Menschen, die sich einfach mit dem Thema nicht beschäftigen wollen? Einfach Abstand halten oder vielleicht einfach, ja, an denen solche Themen einfach vorbeilaufen, weil sie für nicht nur für dieses Thema, sondern auch für andere Themen einfach sich keine Informationen beschaffen, vielleicht auch die Diskussionen scheuen. Was ist mit denen?
Gut, die haben immer noch die Möglichkeit zu sagen, möchte mich da jetzt nicht informieren. Ich sage einfach mal nein, kann man gut machen. Und es wird ja immer auch als kritisch gesehen, dass man einen Menschen zu einer Entscheidung zwingt. Aber da, ganz so ist es ja nicht. Es gibt ja auch andere Beispiele im Leben, wo man das irgendwo macht. Also wenn Sie sagen, Erbschaft, Erbrecht. Sie können jetzt sagen, ich entscheide mich nicht. Sie müssen sagen ja oder nein. Und wenn Sie die Erbschaft nicht wollen, dann schlagen Sie sie eben aus. Und das ist mit Organspende nicht viel anders. Das ist ja ein anderes ganz gutes Beispiel, wo man das durchaus auch zumuten kann, wo das der Staat den Leuten bereits zumutet.
Hier ist natürlich nur individueller. Hier geht es um meinen Körper, um meine Gesundheit. Und das andere, wenn ich enterbt werde, der Pflichtteil lädt mir sowieso zu, dann ist das eher erträglich aus meiner Wahrnehmung jetzt, als wenn es darum geht, um ein ethisches Grundgerüst, das damit einstürzen würde.
Klar, aber Sie können ja trotzdem jederzeit Nein sagen, dann bleibt ja alles beim Alten und Sie sind de facto kein Organspender. Recht, ja. Das geht ja nicht darum, dass man zur Spende gezwungen wird, das geht ja nur darum, dass man, in Anführungszeichen, es ist ja die Kritik, gezwungen wird, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Aber ich glaube, man muss sich nicht mal auseinandersetzen, wenn mir das auch alles zu viel und zu blöd ist, dann sage ich einfach Nein. Und der Rest hat natürlich schon die Möglichkeit, sich es auch irgendwo zu erleichtern, dass er sagt, gut, prinzipiell würde ich schon, ich weiß nicht, was meine Familie dazu sagt, haben wir ja auch alles, wenn das einfach Widerspruchslösung. Gut, ich sage jetzt einfach mal ja, dann wird das schon passen. Das ist ja so, sehen es ja auch viele Menschen, dass man sich gar nicht mehr diesen Druck dann machen muss, sondern dass es einfach gesellschaftlich anerkannt so ist.
Mhm. Aus Ihrer Erfahrung, was sind die meisten Vorbehalte oder die häufigsten Vorbehalte von Menschen, die sich gegen Organspende entschließen?
Also das Häufigste ist, dass man diese unbegründete Angst hat, wenn ich Organspender bin und ich komme in eine Klinik, dass dann nichts mehr gemacht wird. Oder es wird weniger gemacht, sondern dass der Grundfokus drauf liegt, dass meine Organe verwendet werden. Und also da kann ich wirklich beruhigen. Es ist eigentlich meistens eher andersrum. Wenn jemand wirklich spenden will, kann es doch auch mal passieren, wenn das alles irgendwie großer Schockraum und da ist viel Action und viel Drama, vielleicht noch Sachen auch mit Polizei nicht ganz geklärt bei irgendwelchen Unfällen, dann ist es ja eine unklare Todesursache, dann ist es doch eher so, dass vielleicht das Team, das da die ganze Nacht am Kämpfen ist, dass so ein Patient überlebt, dann doch im Nachgang sagt, gut, Organspende, und dann passiert es vielleicht mal nicht. Das ist eigentlich eher so, dass das, was nicht gemacht wird oder eine medizinische Maßnahme nicht ergriffen wird, damit jemand Organspender wird, das gibt es nicht. Das ist immer die erste Priorität natürlich.
Mich würde nochmal interessieren, wie oft ist es Ihnen denn gelungen, im persönlichen Gespräch einen Kritiker doch noch davon zu überzeugen, dass es keine schlechte Idee wäre, Organe zu spenden?
Nee, ich mache das nicht. Es wird niemand überzeugt.
Ah, okay.
Ich will niemanden überzeugen. Ich will niemanden. Das ist genau der falsche Ansatz. Ich will nur informieren. Es kann mich jederzeit, ist auch ganz lustig, ich kriege so im Jahr, das ist 2 oder 3 Anrufe. Mhm. Meine Nummer ist ja sogar ist ja im Internet bei uns in der Klinik. Ich kriege 2, 3 Anrufe und da wollen Leute sich einfach informieren. Und ich sage, gut, solche Gespräche, die mache ich natürlich auch bereitwillig. Mir geht es nie darum, jemanden zu überzeugen. Es geht ausschließlich darum, zu informieren, dass jeder frei entscheiden kann und auch mit einer vernünftigen Information Ängste zu nehmen. Die nächste Angst ist ja, dass man nicht ganz tot ist. Mhm. Das ist ja, muss man auch sagen, für Angehörige, das ist ja eine wahnsinnige Belastung. Das ist ja was völlig Abstraktes. Also wer schon mal auf einer großen Intensivstation war und man sieht da, ich sag mal, einen Menschen, weil es ist ja manchmal gar nicht mehr erkennbar, dass das wirklich ein Mensch ist, so schlimm wie das klingt. Aber da sind überall Schläuche, da sind überall Maschinen, da piept es überall. Da ist eine High-End-Apparatur, in die dieser Mensch eingespannt ist. Und was die Angehörigen noch sehen, der Brustkorb, der hebt und senkt sich, das Herz schlägt noch, das sieht man am Monitor. Aber man weiß, dieser Patient, ein hirntoter Patient, der hat keinerlei Eigenkörperaktion mehr und ein Herz ist eigentlich nur ein Motor, der so lang eben schlägt, wie er mit Sauerstoff versorgt ist. Sobald Sie eine künstliche Beatmung abstellen, also in einem Setting, das eben nicht einfach mit so Apparaten unterstützt wird, würde der Mensch nicht atmen. Das ist ja quasi das Leitsymptom des Hirnfunktionsausfalls. Und dann gäbe es keinen Sauerstoff mehr, dann würde dieses Herz sofort aufhören zu schlagen. Und es schlägt nur noch, weil man eben diesen Moment erwischt hat, wo man jemanden noch künstlich beatmen kann und diese Sauerstoffzirkulation auch ohne oder völlig abgekoppelt von dem verstorbenen zentralen Steuerungssystem noch aufrechterhalten kann. Und das ist abstrakt für die Menschen. Deswegen sagen die, gut, der ist warm, der atmet, und das tut er nicht. Das macht die Maschine alles.
Okay,
und warm ist er nur, weil das Blut noch fließt. Und das fließt eben nur, weil die Maschine das alles macht. Das ist eine ganz schwierige Situation.
Wie könnte man die Bevölkerung besser aufklären? Dass die Ängste, die Sorgen abgebaut werden können oder auch vernünftig beantwortet wird. Ich bin völlig mit Ihnen einig. Überzeugen kann, man kann keinen überreden. Am Ende muss es eine innere Bereitschaft dafür geben und da ist natürlich der rechtliche Rahmen. Aber was kann man sonst tun? Was sind die wichtigsten Themen? Wie könnte man die Anzahl der Spenderorgane oder die Anzahl der Spender erhöhen?
Also ich denke, das geht schon komplett über die Aufklärung. Und was ich immer wieder denke, es ist natürlich so eins meiner Haupttagesthemen, womit ich mich beschäftige, wo ich mir denke, ach, da schickt doch die Kasse was und hier hängen die Plakate. Und klar, die sind doch alle super aufgeklärt. Ich mache 2-mal im Jahr unter anderem in der Akademie für Pflegeberufe, da habe ich 2 Lehrstunden über Organspende. Und die sagen durch die Bank, also ich meine, das sind ja schon wirklich auch Fachkräfte, die wirklich sagen, gut, OP-Pflege oder Intensivpflege ist ja schon speziell, es ist ja schon auch eine anspruchsvolle Ausbildung. Die sagen, also ganz ehrlich, ich habe mich mit dem Thema davon das erste Mal so wirklich wurde ich informiert über die Ausbildung. Und da muss ich sagen, es ist schon erschreckend, dass eigentlich jeder irgendwo eine Meinung dazu hat, aber anscheinend so die Leute gar nicht so mit einer echten Aufklärung in Berührung kommen. Vielleicht ist das, dass man sagt, ganz basal, vielleicht mal in der Schule oder so, dass es da im Lehrplan, das muss ja nicht, keine Ahnung, wie viele Stunden sein, einfach nur, dass man dieses Thema mal gehört hat oder im Erste-Hilfe-Kurs bei der Führerscheinausbildung, all diese Dinge, dass man mal davon gehört hat, dass es diese Option gibt und was da so die Voraussetzungen und die Klippen sind. Ich glaube, das wird schon irgendwie helfen, mehr an die Leute ranzukommen, als so wie es halt momentan läuft, dass man halt so einen Ausweis verschickt.
Können wir da vielleicht von anderen Ländern lernen, die mehr Organspender haben als wir? Machen die was besser? Können wir uns da was abschauen?
Da ist es halt einfach ein eine Gesellschaftsaufgabe. Da ist es gesellschaftlich in der Mitte einfach angekommen, die Organspender. Das ist ganz normal, ja, wenn mir was passiert, bin ich halt Organspender. In den USA, wenn sie sich ihren Führerschein abholen, da wird gefragt, ankreuzen, ja, nein, ja. Dann wird es angekreuzt und dann sind sie Organspender, fertig.
Aber wie kam das in die Mitte?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Das ist auch was, was eine Gesellschaft wie die einem Thema gegenübertritt. Das ist der Punkt, wenn man es tabuisiert und
versuchen
und
das wir dem Ganze, aus dem Weg zu gehen. Oder?
Ja, es kann durchaus sein, dass wir das versuchen. Allein schon mit diesem großen Aufschrei, der beim ersten, oder es war ja nicht ganz der erste Versuch, eine Widerspruchslösung einzuführen. Da ist in Deutschland oft die Bereitschaft sehr hoch, dass man sich schnell in seinen Grundrechten irgendwo zurückgesetzt fühlt oder überrannt fühlt, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, obwohl der Gesetzgeber nur versucht, irgendwie eine etwas erleichtere Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man sich eben damit auseinandersetzt.
Ich habe mal gelesen, dass in Spanien mit der Umstellung auf die Widerspruchslösung erstmal auch gar nichts passiert ist, sondern dass tatsächlich dann erst, nachdem man das begleitet hat von verschiedenen Maßnahmen, Aufklärung, Information zum Thema machen, wo auch immer sich die Gelegenheit ergibt, dass das dann erst den Durchbruch geschafft hat oder ermöglicht hat und dann auch die Widerspruchslösung dann natürlich, je mehr man darüber diskutiert, umso weniger wird diese in Frage gestellt, oder?
Ja, natürlich. Das ist auch, wenn sowas kommt und man das Gefühl hat, dass man irgendwo da in irgendeiner Form in die Situation kommen könnte, wo man fremdbestimmt ist, dann informiert man sich natürlich zu einem Thema. Dann möchte man natürlich mitreden können. Dann möchte man natürlich auch wissen, was heißt das? Und das ist eben eigentlich, glaube ich, das der Kernpunkt, dass man über die Widerspruchslösung, deswegen dauert es oder hat es in Spanien auch so lange gedauert, bis das wirklich Effekte gezeigt hat. Und so war es ja in Holland eigentlich auch. Kam der Effekt ja auch erst verzögert und einfach, weil die Leute sich damit mehr auseinandersetzen.
Eine Frage habe ich noch. Was halten Sie von dem neuen Online-Register für Organspende? Hilft uns das?
Also die Grundidee, die ist natürlich fantastisch, dass man eine Plattform schafft. Das haben andere Länder auch vorgelebt. In Dänemark, da haben sie eine App. Wenn Sie an der Bushalte zu viel Zeit haben, dann können Sie sich da hinsetzen und können sich da reinklicken und dann passt es. Und wenn Sie morgen nicht mehr möchten, dann ändern Sie das wieder. Aber die Deutschen sind natürlich... Wir tun es ja manchmal ein kleines bisschen schwer, mit gerade den Datenschutz so umzusetzen, wie er denn wörtlich vorgeschrieben ist. Und deswegen, das Register ist an sich eine tolle Sache, aber es hat halt gewisse Hürden. Und ich Problem, das ich da sehe, ist, dass es halt zumindest einen Teil der Bevölkerung, der nicht so wahnsinnig digital affin ist, überhaupt nicht so gut erreichen kann, weil sie brauchen halt diesen digitalen Perso und dergleichen. Mhm. Und das ist ja schon mal ein großer Teil, gerade der älteren Bevölkerung, ja. die haben da keine Lust zu, sich dadurch zu kämpfen durch sowas. Das ist natürlich dann auch ein bisschen schwierig. Wenn man sagt, man macht es leichter zugänglich, dass der Hausarzt eben mal so nebenbei das aufnehmen kann, dann denke ich, wäre das wirklich eine sehr gute Sache. Dann ist es auch deutlich praktikabler.
Was ich immer wieder höre auch, zwei Argumente. Das eine ist, ja, ich würde es ja machen, aber ich bin ja viel zu alt. Und das zweite ist, meine Organe will keiner mehr haben. Ich habe so viele Vorerkrankungen. Was würden Sie denen sagen?
Das ist natürlich der Punkt, aber das sage ich auch allen Assistenten auf Intensivstationen, wenn es darum geht, zu überlegen, ob jemand als Spender geeignet wäre. Da muss man sich im Einzelfall keine Gedanken machen selber, weil dafür gibt es ja die Transplantationszentren. Und ich sage immer, überlasst es den Transplantationszentren. Es gibt keine offizielle Altersgrenze nach oben. Und dann soll das akzeptierende Zentrum entscheiden, wenn es das für seinen Empfänger, vielleicht ist es ja jemand, der wäre sonst in 12 Stunden tot, der ist Gott froh, wenn er eine Leber bekommt, auch wenn die ein kleines bisschen Fett dran hat, wie auch immer er ist. Natürlich in Franken haben sie das ja häufig. Da muss man sagen, einfach das dem akzeptierenden Zentrum überlassen.
Besser keine fränkische Leber.
Ja, genau.
Zumindest nicht als Transplantationsorgan.
Ganz genau. Also, nein, auf keinen Fall. Also da gibt es keine Einschränkungen. Das muss das akzeptierende Zentrum in Zusammenschau mit dem Patienten, dem dieses Organ über Eurotransplant angeboten wird, entscheiden.
Wir kommen zum Schluss, Frau Dr. Herzog. Gibt es eine zentrale Botschaft, die Sie abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also da hängen Leben dran, da hängen Schicksale dran an der Organspende. Aber völlig unabhängig davon, was ich jedem gern mit auf den Weg geben möchte, es ist völlig egal, wie Sie sich entscheiden, ob ja oder nein oder wie auch immer. Aber bitte denken Sie drüber nach und entscheiden Sie sich, egal in welche Richtung.
Ja, Vielen Dank, Frau Dr. Herzog, für dieses sehr informative Gespräch.
Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass viele Menschen, die dieses Gespräch sich anhören und bislang noch keine Organspender sind, zumindest neu darüber nachdenken und darüber diskutieren und vielleicht im besten Fall am Ende sogar Organspender werden. Also, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank.